Ja, etwas in mir. Kann man gut auf die Schwangerschaft, glaube ich, beziehen. Etwas in mir, was da heranwächst und was denn geboren werden muss. Etwas in mir sagt mir, dass ich absolut beeindruckt bin, dass ihr alle da sitzt. Nicht alle mit offenen Augen, aber relativ viele. Ich bin erstaunt. Ich weiß nicht, wann ihr aufgestanden seid. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden. Das ist eine Zahl, die kommt gar nicht bei mir vor. Höchstens abends so, aber... Es ist super, dass ihr da seid. Etwas in mir sagt mir übrigens auch, dass dieser Tag, glaube ich, wirklich besonders ist. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, dass dieser Tag besonders ist, weil Gott reden will. Und weil er was verändern möchte. Und weil er in uns etwas anregen möchte. Uns herausfordern möchte. Uns zeigen möchte, wo Wege hinführen. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für diesen Tag, für den ganzen Tag, auch für die Seminare nachher, die Workshops, dass etwas davon spürbar wird, dass Gott wirklich unter uns handelt und wirkt und da ist. Vereint ist so das Oberthema so ein bisschen. Und das fasziniert mich an dem Tag heute, dass wir vereint hier zusammen sein können, über Neues nachzudenken. Vereint, das fasziniert mich am EC. Wir hatten ja jetzt am Mittwoch 130. Geburtstag vom EC. Weltverband quasi. Der erste EC wurde 1881, am 2. Februar 1881 im bitterkalten Amerika, Portland, gegründet. Das ist genial. Ich habe bei der Radiosendung, ich weiß nicht, wer dabei war, am 1. Februar haben wir so eine Radiosendung gemacht, querbeet durch die Welt telefoniert. Und es ist super genial zu hören aus Amerika und aus Mexiko und aus Hawaii. Da saß gerade beim Frühstück mit so einem Krabbencocktailbrötchen. Hat mich völlig neidisch gemacht. Aber es ist sehr genial zu wissen, überall in der Welt ist EC und überall sind Leute mit einem Herzen, das brennt für Jesus, unterwegs. Und man darf vereint sein, nicht nur in Sachsen, sondern über die Grenzen hinweg. Vereint. Gemeinsam unterwegs und das ist sehr genial. Ja, mein Name ist Thorsten Riebesel, ist nicht immer so ganz einfach der Name. Wenn man bei Jasny guckt und auch bei anderen Google-Möglichkeiten, dann findet man genauso viele Einträge bei Riesewell. Es gibt auch schon Einträge bei Riesenwiesel, habe ich gesehen. Also dieser Name ist nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Manchmal kommt man ja zu Namen, so Christian Sisters zum Beispiel, ne, werden plötzlich geboren. Also man kommt zu irgendwelchen Namen. Und das ist schon so eine Bürde mit gewissen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr euren Namen mal irgendwie als Bürde erfahren habt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dem Philippus auch so ging. Philippus, wisst ihr, was es heißt? Jetzt bist du so ruhig. Philippus heißt Pferdefreund. Das ist ein Name, oder? Ich weiß nicht, wer von euch Philipp heißt zufällig, aber das heißt Pferdefreund. Also ich weiß nicht, ob dann immer die Eltern gerade so einen Stall haben mit Pferden und deswegen nennen sie ihr Kind so. Aber Philippus heißt Pferdefreund und um den soll es heute so ein bisschen gehen. Man kann ja auch andere Namen haben, auch in der Bibel gibt es da richtig schöne. Andreas, gibt es Andreas hier? Meldet sich keiner, doch, da meldet sich ein Mutiger. Mannhaft. Yes. Ist auch relativ selten, dass eine Frau so heißt. Nathanael, Gottesgabe oder Josua, Gott rettet oder Habakuk. Habakuk finde ich genialer Name. Also glaube, wenn noch mal ein viertes Kind, dann Habakuk. Das heißt, Umarmer. Give me a hug, Habakuk. Umarme mich. Genialer Name, oder? Ich finde das hervorragend. Tatsächlich hatte aber der Philippus einen sehr, sehr guten Namen. Philippus hatte einen sehr, sehr guten Namen bei den Leuten. So gut, dass ihn die Leute wählten zu einem besonderen Amt. Nämlich, er wurde Armenpfleger. Apostelgeschichte 6 lesen wir davon. Das heißt, da wurden nur Leute genommen, die einen richtig guten Ruf hatten, die voll des Heiligen Geistes waren und voller Weisheit. Und dieser Philippus war unter den Auserwählten. Neben ihm Stephanus und andere. Und er sollte sich darum kümmern, unter anderem, dass das Essen, die Verpflegung bei den Witwen gut geregelt ist und dass andere diakonische Aufgaben wahrgenommen werden. Aber Philippus, übrigens genauso wie Stephanus, konnte das natürlich auch nicht lassen, nicht nur einfach was zu tun, sondern er musste auch immer wieder dabei reden und Menschen zu Jesus führen. Stephanus wissen wir ja, ne? Stephanus ist ja der auch in dem Gebet der Apostel eingeführt wurde und dann hat er den Menschen geholfen und bei der Hilfe für die Menschen hat er geredet und geredet und geredet von diesem Gott, der handelt. Und dann hat er so viel geredet, dass die Juden aufgeregt wurden über ihn und er, dieser Diakon, der eigentlich nur praktisch helfen sollte, war der erste Märtyrer, der eigentlich für das Wort starb und auch natürlich für das, was er tat. Philippus hat das mitbekommen. Dann gab es eine große Welle der Christenverfolgung. Die erste richtig große Welle. Und viele Christen wurden rausgespült aus Jerusalem, überall ins Land verteilt. Und dieser Philippus, der kam nach Samaria. Aber all das, auch die Verfolgung, konnte Philippus ja nicht stoppen. Er musste einfach weitererzählen von diesem gigantischen Jesus, der in einem lebt. Etwas in mir, das ist so stark, dass ich meine Lippen nicht geschlossen halten kann. Das ist genau wie beim Sohn Joshua, der immer schmatzt. Der kann seine Lippen nicht geschlossen halten beim Essen. Der Philippus kann einfach nicht seine Lippen geschlossen halten. Es muss raus, es ist etwas, was ihn drängt, was raus muss. Und er erzählt anderen Menschen davon. Und das unter anderem auch in der Geschichte, in der uralten Geschichte, in dieser Kinderstunden, Jungscherstunden-Geschichte von Philippus und dem Kämmerer. Und diese Geschichte ist heute dran. Und ich hoffe, jetzt gehen euch nicht die Jalousien runter und ihr sagt, oh, diesen Text, den kenne ich. Den habe ich bestimmt 100 Mal selbst gepredigt. Sondern ich hoffe, dass ihr euch einlasst, diesen Text heute nochmal neu zu hören. Ich werde ihn auch nicht vorlesen, weil ich davon ausgehe, dass EC Sachsen den absolut kann. Aber ich möchte trotzdem euch bitten, dass ihr echt hinhört, hellhörig seid auf das, was Gott vielleicht heute mit euch vorhat. Ich möchte den Text nicht so wie sonst vielleicht immer auslegen, sondern besonders unter diesem Stichwort vereint. Was ist wichtig in der Begleitung füreinander? Was ist wichtig vielleicht im Mentoring? Was ist wichtig in einer Zweierschaft? Was ist wichtig in dem Achten auf den anderen, auf dem sich auf den Weg zu begleiten? Und ich habe auch nur 9 kleine Punkte, aber die sind wirklich klein, ehrlich. Und lasst euch darauf ein und ich freue mich drauf, was daraus wird. Philippus liebt nicht nur Pferde. Philippus liebt vor allem Gott. Das steht für ihn an allererster Stelle. Ich weiß nicht, was du liebst, wie eigentlich dein Name heißen müsste. Mit Phil und dann irgendwas hinteran. Philippus liebt vor allem und zuerst Gott. Und er hat einen tierisch guten Draht zu ihm. Ihm ist es unwahrscheinlich wichtig, dass dieser Gott in ihm lebt, dass er in ihm etwas erwirkt, dass dieser Gott durch ihn hindurch Taten tut und auch Worte bringt. Und er hat verstanden, dass es nicht auf seine Leistung ankommt, sondern auf die gute Leitung. Das ist ein Riesenunterschied. Das verwechseln wir dauernd. Wir denken immer wieder, es kommt auf meine Leistung an. Ich muss etwas bringen. Ich muss lieben. Ne? Ich bin ja Christ. Ja. Pech gehabt. Ich muss ja evangelisieren. Ich bin ja Christ. Also muss ich ja evangelisieren. Das ist doch meine Pflicht. Ich muss doch. Ich bin mal so durch eine Firma gegangen, damals, als ich noch bei der Firma war, und dachte, wenn ich vielleicht flötend durch die Gänge dieser Firma gehe, dann werden vielleicht Leute aufmerksam darauf, dass ich flöte. Und dann würden sie vielleicht mein auf der Lippe liegendes Zeugnis von Jesus Christus richtig hören. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Ich habe mir manchmal gedacht, ich muss das irgendwie bringen. Ich muss eine Leistung bringen. Aber darauf kommt es ja gar nicht drauf an. Nicht auf mich und meine Leistung, sondern ich hänge am Weinstock. Und die Leitung zum Weinstock muss frei sein, damit die Kraft des Weinstocks mich durchflutet und hinten eine Frucht entsteht. Nicht durch mein Zwingen und nicht durch mein Drängen und nicht durch mein Machen, sondern einfach, weil Christus durch mich hindurch wirkt. Und das ist Philippus so deutlich. Er weiß, die Leitung ist das Entscheidende, eine Leitung zu ihm zu haben. Keine verkrampfte Verbindlichkeit, sondern eine gelebte Verbindung zu Jesus, zu Gott. Und es scheint für ihn gar nicht so ungewöhnlich, dass ihm plötzlich ein Engel begegnet. Also wer es nachlesen möchte, begleiten möchte, ne? Ihr wisst wahrscheinlich alle, wo es steht, aber ich sag's trotzdem. Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Es scheint für den Philippus gar nicht so ungewöhnlich, dass plötzlich da ein Engel erscheint und dass er ihnen einen Auftrag gibt. Irgendwie ist das scheinbar fast schon normal für ihn, dass da etwas passiert mit Gott und dass er sowas bekommt wie einen Auftrag, dass Gott zu ihm redet. Und der Engel kommt und sagt, Philippus, geh. Und natürlich, Philippus steht auf und geht. Würdet ihr ja auch tun, ne? Würdet ihr auch tun. Wenn Gott zu uns redet, tun wir das nicht auch? Und dann soll er auch noch ziemlich weit gehen. Und auch noch einen nicht sehr verlockenden Ort, denn da heißt das, diese Straße ist öde. Ja, es gibt einige Plätze, die sind echt öde. Und wenn man so Leute fragt, wo würdest du hingehen als Missionar? Amerika, Hawaii würde ich schon nehmen. Sibirien nicht so unbedingt. Wohin würden wir uns rufen lassen? Lassen wir uns überhaupt rufen? Der Philippus lässt sich rufen und ebenso wie bei Abraham und bei vielen anderen beginnt die gute Geschichte immer mit dem, er hört zu und er geht. Er hört und er geht. Damit fangen die besten Geschichten in der Bibel an. Er hört, er versteht und er geht. Und das ist mir so entsetzlich wichtig geworden in meiner ganzen Arbeit als Jugendreferent. Dieses Hören. Hören. Sich Zeit zu nehmen zum Hören auf Gott. Das betrifft mich als Jugendreferent genauso wie euch. Sich Zeit zu nehmen, nicht nur einfach Bibelarbeiten vorzubereiten und Wissen reinzustopfen oder irgendetwas rauszulassen, sondern sich Zeit zu nehmen. Rendezvous mit Gott nenne ich das. Rendezvous einzupacken und ein Kreuzchen zu machen im Terminkalender und zu sagen, hier an diesem Zeitpunkt mache ich ein Rendezvous mit Gott. Und da höre ich auf ihn. Da höre ich mit ihm. Ja, heute wird einiges passieren, das knackt schon im Gebälk. Hast du das mal erlebt? Hast du das mal erlebt, dass Gott dich an bestimmte Orte ruft? Hast du es mal erlebt, dass du irgendwo unterwegs bist und hast das Gefühl, du sollst irgendwo hinfahren? Du sollst irgendwen besuchen? Du sollst irgendeinen Brief schreiben, irgendeine E-Mail? Ein Brief macht ihr ja nicht mehr, aber E-Mail, SMS, dass ihr irgendwas tun sollt im Namen Gottes? Ich habe manches Mal das Gefühl, wenn ich im Auto sitze, da fällt mir plötzlich jemand ein. Und ich weiß, dass es jemand, den ich jetzt besuchen soll. Oder ich sitze irgendwo am Schreibtisch und plötzlich schießt mir ein Name oder ein Bild, ein Kopf einfach rein und ich merke, für diesen soll ich jetzt beten oder für diesen soll ich jetzt da sein oder für diesen schreibe ich jetzt tatsächlich einen Brief oder eine E-Mail. Habt ihr das schon mal erlebt, dass Gott zu euch redet, mitten hinein in den Alltag und ihr hinterher spürt oder auch gespiegelt bekommt von der Person, es war genau richtig, genau das war der Zeitpunkt, wo ich gerade da saß in der Prüfung oder an anderer stressiger Stelle und ich brauchte deinen Trost. Ich brauchte deine Zuneigung. Ich brauchte das, dass du bei mir vorbeigekommen bist. Und ich selber habe oft genug das erfahren in meiner Zeit, dass Menschen bei mir vorbeigekommen sind, irgendwie aus dem Nichts und plötzlich mir etwas zugesteckt haben, irgendein Wort oder mich einfach nur so umarmt haben. Und hinterher habe ich von ihnen gehört, dass sie das so gespürt haben, dass Gott sie da beauftragt, das zu tun. Gott möchte zu uns reden, möchte zu dir reden, auch heute und hier, mitten in dem, was wir vielleicht denken, auch heute ist ein Tag, wo wir einfach als Mitarbeiter dabei sind. Nein, Gott möchte reden, möchte dich rufen, möchte schreien und möchte dir deutlich machen, du, ich möchte mit dir unterwegs sein. Porto Ferry ist für mich zum Beispiel, Porto Ferry machen wir jedes Jahr einen Einsatz, eine kleine nordirische Stadt, aber sehr genial. Ich weiß noch, wie unser erster Einsatz da war, wie wir da waren und ich nicht genau wusste, wie es weitergehen soll, weil da viel vorgefallen war, was schwierig war. Und ich dann auf so einen Prayer Walk ging. Prayer Walk ist was Geniales, finde ich. Ein Gebetsspaziergang durch die eigene Stadt, durch diese Stadt, sie mit Gottes Augen zu sehen, für jeden zu beten, an dem man vorbeikommt, für die Pubs zu beten, also Pubs sind nicht Papas, sondern das sind die Gaststätten, für die Pubs zu beten, für die Menschen zu beten und wach zu sein für Gottes Reden. Und dann weiß ich genau, wie ich dieser alten Dame geholfen habe und sie mich eingeladen hat auf einen Tee. Und dann hat sie mir erzählt, sie wartet schon lange auf mich. Sie wusste, dass ich komme. Ich wäre ein Engel für diese Stadt. Gott redet zu Menschen. Gott bereitet Dinge vor. Gott ist unterwegs in dieser Welt. Haben wir Ohren dafür? Hören wir wirklich hin? Das ist das alles Entscheidende. Berufung fängt damit an, dass wir den Ruf hören. Hören ist nicht einfach. Und gehorchen noch viel schwerer. Gestern hatte ich Kindergeburtstag. Mein Sohn Joshua wurde 9. Wir waren kegeln. Das ist der Hammer. Also hören ist wirklich nicht einfach in dieser Altersklasse. Kann ich euch sagen. Also mit 9 Jahren, da wuselt alles durcheinander. Sie dürfen so viele Freunde einladen, wie sie alt werden. Also 9 Freunde waren da. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich dabei belassen, aber im Moment lassen wir es noch. 9 Freunde waren da. Es war tierisch laut. Und man konnte natürlich Sachen sagen. Ne? Man konnte sagen, hier, passt auf, dass ihr nicht mit Straßenschuhen auf die Kegelbahn. Ja, das war es dann aber auch schon. Das wurde nicht gehört. Aber wenn man sagte, hey, es gibt jetzt Schokoküsse. Komisch, das hören sie. Es gibt diese Geschichte von dem Indianer, der in die Großstadt kommt nach New York und der zu seinem Freund sagt, du, ich höre da eine Grille zirpsen. Er sagt, hier bist du nicht ganz bei Trost. New York, Großstadt, Taxis. Du hörst keine Grille zirpen, vergiss es. Doch, ich höre hier eine Grille zirpen. Und das ist tatsächlich ein Grasbüschel in dem ganzen Wohnbauviertel und da sitzt eine Grille. Und er sagt nur, Menschen achten eben auf unterschiedliche Dinge. Und dann wirft er ein Geldstück auf den Boden und es klimpert. Wahrscheinlich nicht viel lauter als die Grille. Und alle Leute drehen sich um. Es könnte ja ihr Geld sein oder es könnte bald ihr Geld sein. Worauf? Worauf hören wir? Worauf hören wir? Das ist so entscheidend. Worauf wir wirklich hören? Hören wir auch wirklich hin? Handeln wir danach? Ich glaube, dass Gott uns in unseren EC-Gruppen und Gemeinden füreinander gegeben hat. Vereint, um auf Gottes Wort zu hören. Und auch füreinander da zu sein, um zu hören, für wen soll ich da sein in meiner EC-Gruppe, in meinem Teamkreis? Wen soll ich begleiten? Wer ist dran, dass ich einfach ihn auf meine Gebetsliste setze, weil es darum geht, einander zu begleiten? Ich glaube, dass wir einander gegeben sind, um uns gegenseitig zu tragen. Ich kann mich daran erinnern, wie mich Leute immer wieder, eben der Jungschulleiter, der Jugendkreisleiter, getragen haben, begleitet haben und immer wieder da waren. Menschen, die auf Gott hörten und bereit waren, zum anderen aufzubrechen. Wir brauchen solche Leute. Punkt 1 ist fertig. Es sind nur noch 8. Philippus hört nicht nur, er geht tatsächlich. Und das ist ein großer Unterschied zwischen hören und verstehen und wirklich gehen. Hören kann man viel und denken, ja, eigentlich müsste ich. Das ist das Wort eigentlich. Das ist etwas, was sich eingeschlichen hat in unsere ganze EC-Kram. Eigentlich. Ja, eigentlich, ja. was eigentlich? Philippus hört und geht und tut und spürt, da ist ein Schmerz, da ist etwas, was dran ist, was Gott mir aufs Herz legt, und ich gehe, weil es dran ist zu tun. Und Philippus liebt nicht nur Pferde, er liebt Menschen, er möchte ihm begegnen. Und da kommt so ein Mensch, ein hohes Tier, ein mächtiger Typ, Finanzminister, der Schäuble Ägyptens, ein ganz hohes Tier, reicher, mächtiger als Schäuble mit Sicherheit. Allerdings auch als engster Bediensteter der Königin ganz normal ein Eunuch. Also für jeden gesetzestreuen Juden ein Problem, diesen zu begegnen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. 5. Mose 23 steht, kein Entmannter oder Verschnittener soll in der Gemeinde des Herrn kommen. Also nur, dass ihr es wisst. Es ist also kein legitimer Kirchgänger. Keiner, mit dem man normalerweise Gesellschaft haben sollte, Gemeinschaft haben sollte. Keiner, mit dem man kultische Gemeinschaft pflegt, eigentlich. Doch Gott ist nicht eigentlich. Gott ist anders. Gott liebt diesen Menschen. Unglaublich. Gott schließt niemanden aus, weil er nicht in der Clique ist, weil er nicht so aussieht wie ich, weil er vielleicht anders ist, weil er anders geworden ist. Gott ist einschließlich, inklusive. Ich habe mich neulich ausgeschlossen aus der Tür, das war echt bitter. Vor allem bitter kalt. Wenn man da draußen hängt und keinen Schlüssel hat, das ist echt bescheuert. Man ist richtig ausgeschlossen. Und das geht vielen Teens und Jugendlichen so. Sie sind richtig ausgeschlossen. So ist Gott nicht. Gott sagt, ich bin die Tür. Und zwar die offene Tür. Und ihr seid keine frommen Türsteher, die darüber entscheiden, wer reinkommen darf und nicht. Sondern ihr sagt, komm rein. Du bist eingeladen. Egal, wer du bist. Egal, was deine Vergangenheit ist. Egal, wo du herkommst. Du bist eingeladen, um die Kraft und die Liebe Gottes zu spüren. Gott will Gemeinschaft haben mit diesen Menschen, und darum ist Philippus natürlich auf dem Weg zu diesen Menschen. Ihn bewegt der Mensch und das Schicksal. Auch diesen Menschen, auch diesen Kämmerer bewegt offensichtlich Gott. Er hat über 2000 Kilometer hinter sich gebracht, um nach Jerusalem zu kommen, um anzubeten, heißt es dort. Obwohl er keine kultische Gemeinschaft hatte, aber es gab Plätze, wo sie trotzdem anbeten konnten. Vielleicht eine Ahnung von Gott, vielleicht mehr als das, vielleicht sogar ein Ansatz von Glaube. Vielleicht aber auch nur diese Ahnung, die im Predigerbuch beschrieben ist. Diese Ahnung, die angeblich jeder Mensch haben soll, so heißt es dort. Jeder Mensch hat eine Ahnung von der Ewigkeit Gottes. Eine Ahnung davon, dass es mehr geben muss in dieser Welt, als einfach nur aufstehen und zu Bett gehen, als einfach nur geboren werden und zu sterben. Eine Ahnung, dass es ein Vaterhaus, eine Heimat geben muss, wo wir alle einmal zu Hause sein werden. Gott ruft diesen Menschen, Gott ruft alle Menschen, die in dieser Ahnung leben, in dieses echte Vaterhaus kennenzulernen. Die Fragen sind. Und Gott ruft Philippus, ruft uns in die Gemeinschaft mit anderen, nicht auszuschließen, sondern einzuschließen, hineinzunehmen in die Gemeinschaft. Egal wie reich oder wie kultisch unrein sie sind, wie auch immer sie sind, wir sind füreinander da. Wir sind für Menschen da, wir sind vereint. Und diese Vereinigung ist nicht eine Vereinigung von sauberen Erzählern, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die alle ein polizeiliches Führungszeugnis bei Gott vorlegen. Sondern dieses EC steht für eine offene Tür. Dieses EC steht für eine offene Tür, egal wie sozial benachteiligt, egal wie schwierig, egal aus welchem Umfeld, egal aus welcher Religion stammend. Alle sind eingeladen, um Christus kennenzulernen. Und das ist für mich der zweite wichtige Punkt. Dieses vereint bedeutet nicht vereint in meiner Clique. Vereint mit ein paar Leuten im Jugendkreis, die toll zueinander passen. Und der andere, der halt nicht so toll dazu passt, ist eben außen vor. Nein, wir tragen einander. Wir helfen einander. Das dritte. Der Finanzminister sitzt im Pferdewagen und liest. Liest Abschnitte von Jesaja. Und gemäß alter Sitte liest er sie natürlich laut vor sich her, memoriert sie dabei. Es gab damals noch keine kompakten Bibelausgaben mit Internetverweisen. Es gab eben nur Schriftrollen, einzelne Bücher, das war alles. Wieder wird Philippus angesprochen und wieder hört er. Dieses Mal ist es kein Engel, sondern einfach der Geist Gottes, der ihm deutlich macht, hey, das ist der Wagen. Mercedes, halt dich zu Mercedes. Das ist der Wagen, geh dahin. Der Geist Gottes himself wird zum Navi für Philippus, dass er dorthin geht. Halte dich zu diesem Wagen. Wisst ihr, der ganze Plan ist minutiös von Gott vorgeplant. Alles, was fehlt, sind Menschen, die gehen. Gott hat so viel in deinem Leben vorbereitet. Alles, was fehlt, bist du, der geht. Und das heißt eben nicht irgendwie alle nach Afrika, sondern das heißt in deine Nachbarschaft, da, wo du gebraucht wirst, da, wo du im Jugendkreis, im Teenkreis gebraucht wirst, aber auch in deinem Umfeld. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. So wie bei Philippus, minutiös geplant, wohin er gehen soll, welchen Wagen und so weiter. Und er wartet auf Menschen, die nicht nur hören, sondern auch gehen. Und Philippus hat offensichtlich von Weitem schon die Verse gehört aus Jesaja, die er da liest. Und dann stellt er eine geniale Frage. Und diese geniale Frage müssen wir stellen in Teamkreisen und Jugendkreisen und wo immer wir unterwegs sind. Verstehst du eigentlich, was du liest? Geniale Frage. Ich liebe ja Fragen in der Bibel. Jesus ist ja auch so ein genialer Fragesteller, der einen 38 Jahre lang Kranken fragt, willst du gesund werden? Aber das hat jedes Mal Bedeutung. Jedes Mal steckt ein viel, viel tieferer Kern drin. Wir brauchen solche Fragen. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal gefragt wurdest im Teamkreis, im Jugendkreis, verstehst du, was du liest? Man kann die Bibel lesen und lesen und lesen und Wissen aufnehmen und Bibelverse auswendig lernen, aber verstehst du das? Setzt du das um? Hast du einen Katalysator für dein Leben, damit du auch kapierst, was das bedeutet in deinem Leben? Hat dich das schon mal jemand gefragt? Verstehst du eigentlich, was du da liest? Letztes Wochenende war ich im Ostwestfalen-Lippe auf einem Mitarbeiterseminar. Wir haben also richtig durchgepowert, von den Urvätern her, also den Erzvätern, bis zu Jesus hin, die ganze Bibel durchgenommen, richtig durchgepowert, um den roten Faden zu entdecken. Aber das Geniale ist, wenn nachher ein Teilnehmer sagt, ich habe nicht nur den roten Faden in der Bibel entdeckt, sondern ich habe plötzlich kapiert, wie dieser rote Faden zusammenpasst mit meinem roten Faden in meinem Leben. Und das ist das Entscheidende. Es reicht nicht, wenn wir die Bibel auswendig lernen und das ist alles, sondern es muss in unser Leben hineinfinden. Es muss in unser Leben umgesetzt werden. Es braucht diese Weiche. Es kann nicht sein, dass auf dem einen Gleis Gottes Liebesgeschichte läuft und auf dem anderen Gleis meine Lebensgeschichte. Und ich habe keine Ahnung, wie beides zusammenpasst. Wir brauchen diese Weichen. Wir brauchen diese Stelle, wo vielleicht jemand fragt, sag mal, verstehst du eigentlich, was wir da im Teamkreis machen? Verstehst du eigentlich wirklich, worum es geht? Verstehst du eigentlich, was Jesus mit deinem Leben vorhat? Ich bitte euch echt mal als Teamkreismitarbeiter, Jugendkreismitarbeiter, auch Jungschau-Mitarbeiter, fragt mal eure Leute, verstehst du das? Nicht von oben herab, sondern einfach setzt du das um in deinem Leben? Kapierst du, was Gott mit deinem Leben vorhat? Früher war bei uns in der Gemeinschaft immer so eine Schwester, eine richtig schöne Schwester. Ich liebe Schwestern. Also meine Schwestern auch, aber die besonders. Die sagte mich immer, fragte mich immer, wie hältst du es eigentlich mit deinem Jesus? Also eine richtig erzkonservative Frage, ne? Wie hältst du es eigentlich mit deinem Jesus? Super Frage. Super Frage. Mich fragt das keiner mehr. Ich vermisse die Frage. Wieso fragt das keiner mehr? Hat dich das schon mal jemand gefragt? Wie hältst du es eigentlich mit deinem Jesus? Hey, das ist wichtig, dass wir das wissen. Dass wir mit Jesus leben. Und dass wir auch hinterfragt werden und andere auch hinterfragen. Wie hältst du es eigentlich mit deinem Jesus? Verstehst du eigentlich, was du liebst? Begreifst du, was es mit deinem Leben auf sich hat? Diese Frage ist nicht nur wichtig, sondern existenziell. Der vierte Punkt. Ich freue mich tierisch über die coole und abgefahrene Antwort des Finanzministers. Fast schon ein bisschen vorwurfsvoll. Wie soll ich es denn verstehen, wenn mich keiner anleitet? Ja, genau. Das erinnert mich an Mika, mein Sohn, der hatte neulich ein Buch ohne Bilder in der Hand. Und ich fragte Mika, also Mika ist 6. Mika, verstehst du? Ich meine, du kannst doch gar nicht kapieren, was da drin steht. Meinst du, ich soll dir lieber ein anderes Buch geben, ein Bilderbuch? Und da sagt er sowas Ähnliches auch. Wieso bringt mir keiner bei, dass ich lese? Ich möchte endlich lesen lernen. Und genauso, glaube ich, ist das manchmal auch. Wie soll ich denn, wenn mich keiner anleitet? Wir brauchen Leute, die uns anleiten, lesen zu lernen. Nämlich in Gottes Spuren zu lesen. In Gottes Wegen, Gottes Worten zu lesen und zu kapieren, was es bedeutet. Das Wort anleiten, da steckt das Wort Hodos drin, Weg. Und genau darum geht es, einen Weg zu finden. Der Finanzminister wusste vielleicht den Weg nach Hause, aber er wusste nicht den Weg durch diesen Bibeltext. Er wusste nicht, was dieser Weg für ihn zu bedeuten hat. Wie soll er auch? Ich meine, wenn der Philippus irgendwelche Finanzunterlagen bekommen hätte von dem Finanzminister, irgendwie Bilanzen und sonst was, der hätte auch gesagt, wie soll ich das denn kapieren? Wie sollen Leute heute kapieren, was Bibel bedeutet? In unserer Welt, in unserer Zeit. Es ist unmöglich. Wie sollen Leute kapieren, was Evangelium bedeutet? Wirklich, warum Jesus wirklich sterben musste für diese Welt? Wie soll man das begreifen, wenn er keiner anleitet? Wir brauchen euch, Teen- und Jugendkreisleiter. Wir brauchen euch, wo auch immer ihr tätig seid, damit ihr Anleiter seid. Leute, die anleiten, die Methoden schaffen, damit wir neugierig werden und nachfragen. Matt Hodders. Mit auf den Weg nehmen. Methode heißt Matt Hodders. Mit auf den Weg nehmen. Wir brauchen eure Kreativität, damit ihr Matt Hodders Leute mit auf den Weg nimmt, sie anleitet, ihren Weg zu finden in der Bibel und mit der Bibel zu leben. Wir brauchen die Jungscharen, die Teen- und Jugendkreise, wir brauchen die Gemeinschaftsstunden, die methodisch passen, damit wir Leute mit auf den Weg nehmen. In den Gemeinschaftsstunden, in den Gebäuden oder eben auch mitten im Leben, mitten im Alltag, mitten im Wagen eines anderen. Das liebe ich an einer guten Mentoring-Beziehung. Wenn Christen unterschiedlicher Generationen einander begleiten und helfen und gerade jungen Leuten helfen, diesen Weg zu finden, in ihrem Leben und Glauben weiterzukommen und auch herausgefordert zu werden. Fünftens. Der Kämmerer bittet den Anhalter, Philippus, einzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und genau darum geht es. Genau darum geht es auch in einer Beziehung, auch in der Zweierschaft, in der Mentoring-Beziehung. Einsteigen in den Wagen des anderen. Einsteigen in den Wagen des anderen. Nicht nur darauf zu warten, dass Leute immer in unseren Jugendkreis, in den Teenkreis kommen, sondern bewusst auch mal zu sagen, ich steige ein in das Leben, in den Lebenswagen eines anderen. Wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Mentoren, die bereit sind, wichtige Fragen zu stellen und in das Leben von Teens, von Jugendlichen einzusteigen. Wirklich Interesse zu haben. Interesse heißt da drin sein, dazwischen sein. Wenn du wirkliches Interesse hast, heißt es, du bist da drinnen, in dem Leben des anderen. Und nicht nur oberflächlich an seiner Oberfläche. Wen führt Gottes Geist dir vielleicht jetzt sogar vor Augen, vor die Ohren? Wen siehst du? In deinem Teenkreis, in deinem Jugendkreis. Wo spürst du, dass es jemand, in dessen Leben ich einsteigen möchte, den ich begleiten möchte, den ich helfen möchte, vorwärts zu kommen in seinem Leben, in seinem Glauben? Damit er versteht, wie sein Lebenswagen rollen kann. Ich weiß, dass es oft schon viel Zeit und Kraft braucht, die Programme für Teens und Jugendliche auszubaldövern und vorzubereiten und all die Programme abzuspulen. Ich weiß es. Aber ich habe mehr und mehr gemerkt in all den Jahren, wo ich Jugendreferent bin, dass es entscheidend ist, wirklich, wenn man Jugendlichen helfen will, im Glauben vorwärts zu kommen, eine längere Zeit einzusteigen in das Leben und sie wirklich intensiv zu begleiten, bei ihnen zu sein, mit ihnen Dinge zu klären, das Evangelium aufzuschlüsseln und deutlich zu machen, was es mit ihrem Leben zu tun hat. Einsteigen. Der sechste Punkt. Der Text, den der Kämmerer gelesen hatte, war ein brillanter Jesaja-Text. Gottesknechtlied. Jesaja 53. Die Verse davor sind schon genial und die Verse selber auch. Jesaja spricht davon, von diesem Gottesknecht, von diesem Lamm Gottes, das die Strafe auf sich nimmt. Die Strafe liegt auf ihm, heißt es in Jesaja 53, 4. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Frieden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Vers 6, wir gingen in die Irre wie die Schafe. Das sind drei wichtige Dinge, die evangelistisch pur sind, die wirklich notwendig sind, die dran sind. Frieden, Heilung, Orientierung. Genau darum geht es. Das ist Evangelium, das ist das, was Teens und Jugendliche brauchen. Das, was sie wieder neu aufgeschüttelt bekommen. Was bedeutet das? Frieden, tiefe Geborgenheit, Ruhe. Wir sind auf der Suche danach. Wie kann ich das für mein Leben bekommen? Wir brauchen das Vereintsein, um gemeinsam diese Fragen zu klären. Wie kann Frieden in dein Leben eingehen? Echte Geborgenheit. Das Spüren, hier komme ich zur Ruhe. Ich hetze mich nicht ab wie ein Hamster im Laufrad, sondern ich darf gelassen werden, ruhig werden. Dafür brauchen wir Freunde, Brüder, Schwestern, die uns helfen. Das Evangelium in dieser Art aufzuschlüsseln. Wir brauchen Brüder und Schwestern, Leute, die uns helfen, um zu kapieren, was Heilung bedeutet. Das Leben schlägt Wunden und manchmal schon in sehr junges Fleisch. Und die Zeit heilt keine Wunden, das ist ein blöder Spruch. Vielleicht wächst da mal Gras drüber oder Butterblumen, aber da unter modert das weiter und vergiftet die Seele. Und ich kenne unzählige Geschichten von Kindern und Jugendlichen, wo das der Fall ist. Wo sind Menschen, Teenkreisleiter, Jugendkreisleiter, die ihnen helfen zu erklären, das vorzuleben auch, was es bedeutet, Heilung zu erfahren aus dem Evangelium, aus dem Wissen heraus, dieser Christus ist für dich gestorben. Seine Wunden haben deine Wunden überwunden. Wir haben gerade das SOS-Seminar gehabt wieder in Kassel und das begeistert mich jedes Mal, zu sehen, wie viele Leute sich ausbilden lassen, um anderen zu helfen. Und gleichzeitig jedes Mal bin ich neu erstaunt und geschockt, wie viele schlimme Geschichten wir dort hören von Kindern und Jugendlichen mitten aus unseren Gemeinschaften. Und ich sehne mich nach Seelsorgern, Mentoren, Gesprächspartnern, die dafür einspringen und sagen, ich fahre in deinem Wagen mit, ich begleite dich ein Stück und ich möchte dir helfen, auch vom Evangelium her, zu verstehen, was das bedeutet. Der Kämmerer bringt etwas mit, eine Sehnsucht im Herzen, etwas, das etwas anders werden sollte in seinem Leben. Er hat eine Schriftrolle in der Hand. Teens in unseren Jugendkreisen bringen etwas mit, auch von dem Glauben. Eine Ahnung von Gott, vielleicht schon mehr, vielleicht Schriftrollen, vielleicht ihre Bibel. Und viele Fragen, viele Zweifel. aber sie brauchen Menschen, Vorbilder, Leute, die vorangehen, die einsteigen, die den Schatz dieser Worte in ihr Herz legen und ihn aufschließen. Dieser Frieden, von dem Jesaja sagt, soll Realität werden bei Kindern und Jugendlichen. Diese Heilung, von der Jesaja spricht, soll existenziell in das Leben von Jugendlichen hineinsprechen. Dafür brauchen wir Leute, die das sagen und vorleben. Und diese Orientierung brauchen wir für Kinder und Jugendliche, die orientierungslos sind und nicht wissen, wohin. Wer sagt es ihnen? Wer ist bereit, wirklich in den Wagen des anderen einzusteigen und eine echte Wegstrecke zu meistern? Es heißt weiter in dem Text, der Philippus erklärt ihm das Evangelium. Euangelion, die gute Botschaft, die befreit, die rettet, die heilt, die Frieden und Orientierung schenkt. Das Evangelium ist die allerbeste Botschaft dieser Welt. Was wir haben, hat niemand sonst. Was wir haben, darf nicht in der Schublade verrotten. Das ist ein Verbrechen, sondern es gehört raus auf die Straßen und es gehört auch raus in unsere Gemeinden hinein. Dass wir es uns neu wieder zusprechen. Evangelium, Frieden, Geborgenheit, Heilung, Orientierung. Wir brauchen das. Vielleicht spürst du aber auch, dass du dich selber nach solch einem Anhalter sehnst. Einer, der dich mal anhält, wie der Philippus. Einer, der mal sagt, stopp! Hör mal kurz auf. Lass uns mal schauen, was dein Leben mit Jesus zu tun haben kann. Vielleicht sehnst du dich selber nach einem Mentor, nach einem Begleiter. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du den Mut hast, auf jemanden zuzugehen. Zu sagen, hey, ich möchte weiterkommen. Ich möchte nicht stecken bleiben, sondern ich möchte wirklich im Glauben weiterkommen. Ich möchte diesen Jesus näher kennenlernen. Ich möchte Evangelium kapieren in meinem Leben. Das Siebte. Dieses Evangelium hat Kraft. Es rettet, es liebt, es fordert heraus. Die Worte von Philippus wirken derartig, dass der Kämmerer von sich aus, nicht auf Druck, dass wir sagen, ja, du musst dich übertaufen jetzt, wirken von sich aus, dass er sagt, was hindert's, dass ich mich taufen lasse, sich taufen lassen. Das ist genial, wenn dann Jugendliche, Teens in unseren Jugendkreisen durch unsere Begleitung, durch das, was wir ihnen aufschließen vom Evangelium her, von sich aus plötzlich ein Drängen bekommen, ich möchte einen Schritt im Glauben gehen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen die Taufe, der sich noch nicht hat taufen lassen oder der noch nicht getauft wurde. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, EC-Mitarbeiter zu werden oder Mitglied zu werden oder einen entscheidenden Schritt zu gehen oder auf die Bibelschule zu gehen und sagen, das ist dran. Ich habe es kapiert, dass Gott mich in dieser Weise ruft, mich herausfordert. Was hindert's? Ich wünsche mir, dass viele Teens und Jugendliche in unseren Kreisen das dann sagen, an irgendeiner Stelle. Was hindert's, dass ich jetzt den nächsten Schritt gehe? Und ich wünsche mir das von euch, dass ihr sagt heute Morgen, was hindert's, dass ich den nächsten Schritt gehe? Auf den nächsten Level. Bei den Computerspielen machen wir das auch. Machen wir es doch auch im geistigen Leben. Auf den nächsten Level. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Kreisen, aber auch gerade in den Zweierschaften, in persönlichen Gesprächen, in Mentoring-Beziehungen so vom Evangelium reden, dass wir selber und andere herausgefordert werden zu nächsten Schritten. Was auch immer das sein mag. In meiner Zeit als Jugendreferent habe ich einen ganz großen Schmerz immer wieder erlebt. Nämlich, dass ich junge Erwachsene getroffen habe, die ich als Teenies kannte. Die zum Teil als Teenies bei, ich glaube, Wochen bekehrt haben. Voller Feuereifer. Die wollten die Welt revolutionieren. Die wollten alles verändern. Die wollten loslegen. Die wollten nach Afrika und sonst wo hingehen und die Welt verändern. Und dann erlebe ich sie als junge Erwachsene und sie sind am Auslaufen, am Austrudeln. Wie einer, der sich nach dem Spiel noch ein bisschen ausläuft. Das ist ein riesiger Schmerz für mich. Und ich erlebe immer mehr davon. Leute, die, wo ich das Gefühl habe, die denken, sie haben es alles schon begriffen. Sie sind es ja irgendwie im Glauben, sind es ja erwachsen. Und das war's. Und ich denke immer, oh Mann, Gott hat so viel mehr mit dir vor. Verkauf das Evangelium doch nicht unter seiner Würde, sondern lebe es. Riskiere es. Geh Schritte im Glauben. Ich hasse das, Leute zu sehen, die einfach nur noch austrudeln. Sondern ich wünsche mir Leute, die Leidenschaft im Herzen tragen, auch weiterhin. Mit ganzem Herzen weiterfragen. Immer wieder neu fragen, wer bist du, Christus? Wer bist du noch? Neugierig bleiben, dranbleiben, unterwegs bleiben. Nicht wie jemand mal sagt, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Das geht nicht. Und vielleicht wirst du auch mal jemand, der sagt, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Du kannst nicht nachfolgen und stehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Und es gibt genug Leute, die bauen sich irgendwelche Mauern und Standpunkte und verteidigen die bis aufs Blut. Und das war's dann aber auch. Und Jesus ist längst weitergegangen zu den Menschen. Jesus hat was vor mit deinem Leben. Er fordert dich heraus. Ersehen Sie danach, dass du nicht einfach nur sitzen bleibst, sondern gehst. Wir brauchen einander als Glutentfacher. Als Glutentfacher. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem Freund, der so ein Griller vor dem Herrn ist. Ich grill auch total gerne, aber vor allem esse ich gerne. Es gibt so Leute, so echte Männer, die stehen mit einer Bierflasche am Grill und die grillen einfach. Das sind Griller. Also wenn es so Persönlichkeitstypen gibt, dann würde ich immer sagen Griller. Also es gibt einen Griller-Typ irgendwie. Und das sind so bestimmte Männer, die stehen da einfach. Und die machen das auch perfekt meistens. Und mein Freund, das ist so ein Griller und ich überlasse ihm immer das Grillen, wenn wir grillen. Und er fragt, sagte nur, ja, ich weiß schon, ja, ich mach das Grillen. Und dann fragt er, wo hast du denn den Heiligen Geist? Sag, wieso brauchst du den Heiligen Geist zum Grillen? Er sagt, den Spiritus. Okay, Spiritus heißt Geist. Er ist halt ein bisschen theologisch angewärmt, deswegen Heiliger Geist, Spiritus. Aber dann dachte ich doch, genauso ist das eigentlich. Wir brauchen den Spiritus. Sonst sind wir nur Kohle, schwarze Kohle, trockene Kohle. Wir müssen im Spiritus baden, wir müssen im Heiligen Geist baden, damit wir wieder entfacht werden vom heiligen Feuer Gottes. So ist es. Wir brauchen die Kraft Gottes. Sonst sind wir nur Kohle und denken nur an Kohle. Wir brauchen das Neue, dass wir entfacht werden vom Heiligen Geist. Nicht austrudeln, nicht auslaufen, sondern wir brauchen Leute um uns herum, auch die uns herausfordern, zu sagen, okay, und jetzt geh den nächsten Schritt. Gott hat manches, du hast Toastbrot gegessen, du hast Brötchen gegessen, jetzt geh weiter in der Speisekarte. Wir brauchen einen anderen als Herzschrittmacher. Als Leute, die wieder das Ding in Gang bringen. Das, was vielleicht nicht mehr schlägt für Jesus. Wir brauchen auch einen anderen als Bande von Gott verrückten Leuten. Verrückte Leute, weil Gott verrückt ist, weil er die Maßstäbe verrückt hat. Wir brauchen uns als Bande, als Gegenseite, im EC, Leute, die verrückt sind, weil Gott sie verrückt hat, weil er andere Maßstäbe gesetzt hat. Wir brauchen uns einander als solche Bande von verrückten Leuten, die Gottes Traum nicht nur weiter träumen, sondern auch umsetzen. Die sich nicht ans Halsband legen von geistlicher Routine und einfach nur sich domestizieren lassen von irgendeiner Tradition, sondern wirklich und echt leben und diesen Christus erfahren in ihrem Leben. Wir brauchen im besten Sinne Wahrsager. Im besten Sinne Wahrsager. Wir brauchen Leute, die Wahrheit sagen und Liebe, die das verbinden. Wir brauchen Leute, die uns herausfordern, die nicht nur lieb sind und sagen, du bist okay, ich bin okay. Wenn du nicht weiter wächst im Glauben, ist okay. Das ist nicht okay. Wenn du dich weiter betrinkst, ist okay. Hey, du bist auch schon dabei. Es gibt viele Leute, die mit 40 sterben. Wir brauchen Leute, die Wahrheit sagen können, aber in den Mantel der Liebe gebunden. Nicht nur die Wahrheit wie ein Waschlappen um die Ohren schlappern lassen, sondern wirklich die Liebe, die Wahrheit sagen, aber in der Liebe. Deutlich zu machen, hey, ich bin da. Wir brauchen, die Teens brauchen Wahrheit. Die Jugendlichen brauchen Wahrheit. Ihr braucht Wahrheit. Aber es ist immer in der Liebe Gottes gesagt. Die sagt, ich bin bei dir. Ich möchte dir helfen, in diesem Leben zu leben, mit dieser Wahrheit, wahrhaftig zu leben. Achtens. Du darfst gehen. Also nicht jetzt. Es kommt nicht auf Philippus an. Es kommt nicht auf Philippus an. Gott macht das sehr deutlich, indem er ihn einfach verschwinden lässt. Zack, weg. Aschdott. Das klingt vielleicht seltsam, aber ich finde es gut und wichtig. Philippus hatte das Vorrecht, den Kämmerer eine Zeit lang begleiten zu dürfen. Aber nicht er ist der Entscheidende, sondern Jesus. Jesus ist der Entscheidende. Ich denke an Johannes den Täufer, der sogar seine eigenen Jünger weggeschickt hat zu Jesus und gesagt, das ist der Eigentliche, das ist das Entscheidende. Johannes der Täufer hätte sich eine riesige Jüngerschar um sich bilden können und sagen, hey, toll, super Jugendkreis. Aber Johannes der Täufer sagt, nein, das ist das Entscheidende. Der, das ist das Lamm Gottes, der ist für dich gestorben, der hat alles für dich getan, nicht ich. Es gibt so eine Meinung, die heißt, gute Jugendleiter sind die, wenn die weggehen, bricht alles zusammen. Weil die ja so unentbehrlich sind. Das ist nicht so. Ein Jugendleiter sagte mir mal, ich möchte, dass das nach mir besser weitergeht als mit mir. Das ist ein Hammer, oder? Ich möchte, dass es nach mir besser weitergeht als mit mir. Mit mir schon gut. Aber ich möchte Strukturen legen, ich möchte Menschen begleiten, ich möchte in meine Co-Leiter investieren, damit die nachher noch besser sind und es noch besser weitergeht als mit mir. Das ist Demut. Das ist die Einsicht, diese Gemeinde habe ich nicht gegründet, sondern ich darf eine Zeit lang dieser Gemeinde Menschen begleiten. Das ist genial. Aber ich bin nicht die Gemeinde. Ich bin nicht der Jugendkreis, auch nicht als Leiter. Ich leite andere an und hinter mir kommen andere. Und die müssen auf dem aufbauen, was ich angerichtet habe. Gott sehnt sich nach Leitern, die auf Jesus verweisen. Das ist der Entscheidende. Die Diät des Glaubens heißt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das ist die Diät des Glaubens, die wir beherrschen müssen. Auch in der Mentorbeziehung, auch in der Zweierschaft, kommt es nicht auf mich drauf an. Manchmal binden sich Leute sehr stark aneinander. Das ist nicht das Entscheidende, sondern auf Jesus hinzuweisen. Er ist der Entscheidende. Er ist der Eigentliche. Philippus ist nicht der Eigentliche. Er hat das Privileg und wir haben das Privileg, ein echtes Privileg, Teenies, Jugendliche zu begleiten. Aber der eigentliche ist Jesus Christus und auf den verweisen wir. Und der letzte Punkt. Der Kämmerer ist allein, aber irgendwie ist etwas in mir, in ihm. Etwas in ihm. Er ist fröhlich. Das ist das, was Evangelium hervorbringt. Fröhlichkeit. Nicht Traurigkeit, nicht Bitterkeit, wir haben keine negative Botschaft, sondern Fröhlichkeit. Er zog fröhlich seine Straße, obwohl Philippus nicht mehr da war. Obwohl er ihn so allein gelassen hat. Ja, wir dürfen manchmal auch Leute allein lassen und tatsächlich uns auf Gott verlassen, dass er es weiterführt. Evangelium ist nichts Bedrückendes, nichts Trauriges. Menschen das Evangelium zu verkünden, ist etwas, ein Vorrecht, es ist Wunderbares. Warum kann einfach der Philippus so gehen und warum zieht der Kämmerer seine Straße so fröhlich? Weil er es aufgesogen hat, was in dem Evangelium steht, nämlich er hat Frieden gefunden. Er hat Heilung erfahren. Und er findet Orientierung in diesem Jesus Christus. Er zieht seine Straße und seine Straße führt ihn nicht nur einfach nach Hause, sondern er, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, ist der Grundstein der koptischen Kirche. Er ist der eigentlich, worauf alle sagen, darauf begründen sich das, was dann an großartiger Verkündigung geschah in diesem Umkreis, wo er wohnte und was letztendlich die Geburt der koptischen Kirche hervorbrachte. Eine Begegnung. Wir denken immer, wir müssen vor Hunderten predigen, wir müssen ganz viele Seele füllen. Aber investiert in eine Person und ihr könnt unwahrscheinlich viel erreichen. Es gibt so eine schöne Anzeige, ich glaube, von den christlichen Schulen, da sind so Kinder versammelt und da heißt es dann, hier sitzt der nächste Bundeskanzler und hier sitzt, keine Ahnung, irgendwas anderes Hohes. Und ich denke, ja, Helden werden nicht geboren, sondern Kinder. Aber aus Kindern können Menschen werden, wenn sie begleitet werden, die diese Welt, die Deutschland in entscheidender Weise prägen kann. Dieser Mensch wurde der Grundstein für etwas Großartiges. Davon, dass unwahrscheinlich viele erfahren haben. Vielleicht ist in deinem Teamkreis jetzt einer, der Deutschland in gewaltiger Weise im Positiven verändern wird. Investiere Zeit. Mentoren sind meistens nicht die, die großartig erscheinen auf den Leinwänden. Vielleicht nur später in der Biografie diesesjenigen. Und übrigens, entscheidend war Stefan. Aber es ist gewaltig, ein Teil, ein Begleiter zu sein, ein Wegbegleiter von Menschen, mit denen manchmal Großartiges geschieht, wenn wir hören, wenn wir verstehen und wenn wir gehen. All das wäre nämlich nicht passiert, wäre Philippus auf dem Sofa liegen geblieben und hätte einfach Chips gegessen. Sachsen reimt sich auf Wachsen. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ihr innerlich wächst, wirklich diese Einheit spürt und in diesem inneren Wachstum liegt der Same für das äußere Wachstum. Ich werde euch jetzt 9 Begriffe einfach nochmal vor Augen führen. Habe ich eigentlich noch Zeit? Nee, ne? Okay. Tu es. Geh hin und tu es. Also, ganz schnell geht das auch. Ich werde euch diese 9 Begriffe nochmal vor Augen führen und eine Frage jeweils dazu stellen und 20 Sekunden zum drüber nachdenken, was das für dich vielleicht bedeutet. Ihr könnt aber die Augen schließen, aber schlaf nicht ein. Hören. Wie hörst du zurzeit auf Gott? Hat er heute zu dir gesprochen und bist du bereit zu handeln? Gehen. Welche Erdanziehungskraft oder Fliehkraft hält mich heute Morgen davon ab, loszugehen und dem anderen zu begegnen und ihn zu begleiten? Fragen. Verstehst du eigentlich, was die Bibel mit deinem Leben zu tun hat? Oder brauchst du jemanden, der dich anleitet? Antworten. Hast du den Mut zu sagen, dass du Hilfe brauchst, Gottes Wegweisung für dein Leben zu verstehen? Einsteigen. Bist du bereit, in den Lebenswagen eines anderen Menschen einzusteigen und ihn zu begleiten? Verändern. Bist du dir der Kraft des Evangeliums bewusst? Findest du darin Frieden, Heilung und Orientierung? herausfordern. Welcher Glaubensschritt ist bei dir dran? Wozu fühlst du dich herausgefordert? Lösen. Habe ich mich mehr an bestimmte Menschen oder Haltung gebunden als an den lebendigen Gott? Und freuen. Evangelium verbreitet Freude. Erlebst du diese Freude? Ich lade euch ein, einfach mit diesen Fragen. Vielleicht habt ihr euch irgendwas notiert, vielleicht irgendwas hängen geblieben, ein Stichwort. Ich lade euch ein, damit nicht allein zu bleiben, sondern ins Gespräch zu kommen. Vereint können wir diese Dinge klären. Ich möchte noch mit uns beten und dann erkläre ich gleich noch eine kleine Sache. Lass uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht irgendwo auf irgendeiner Wolke schwebst und desinteressiert bist, sondern dass du mitten unter uns bist, hier, dass du Realität bist. Und ich danke dir, dass du dich danach sehnst, dass wir miteinander unterwegs sind. Vater, du siehst all die vielen jungen Leute hier. Die könnten Sachsen revolutionieren. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Vater, dass du rufst und dass du schenkst, dass die Ohren nicht verschlossen sind. Ich bitte dich, dass der Mut da ist, zu gehen und auch in die Wägen anderer einzusteigen, um zu verändern. Ich bitte dich, dass der Mut da ist, dich herausfordern zu lassen zu neuen Glaubensschritten. Und ich bitte dich, Vater, dass du die Freude am Evangelium tief in uns hineinsingst, dass sie uns bestimmt Gelassenheit schenkt und aus uns herausstrahlt. Danke, Vater, dass du da bist und dass wir mit dir gehen. Amen.